Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der trotz meiner scharfen Fragen heute keine 9 Kilo abnehmen wird während der Aufnahme, Bent. Moin Bent.
Das finde ich optimistisch von dir, aber sicherheitshalber, ich habe viel Wasser hier, ich habe ein paar Eiswürfel im viel gerühmten Damenstrumpf parat und wir schaffen das hier.
Sehr gut. Ja, ein bisschen ein ungewohntes Umfeld heute für die Aufnahme. Ich bin noch in der Heimat. Ich hoffe, wir halten hier stabil durch und ihr habt eine butterweiche Folge in euren Podcatchern, wenn wir hier gleich durch sind. Denn wir haben einiges zu besprechen. Die Tour de France, sie startete am vergangenen Samstag oder am vorvergangenen Samstag sogar. 9 Etappen sind mittlerweile absolviert. Wir haben heute den ersten Ruhetag, wo die Fahrer ordentlich ausspannen können, aber nicht wir, denn wir müssen hier einiges analysieren, denn es ist doch so einiges passiert in der ersten Woche und es begann gleich mit dem ominösen Mannschaftszeitfahren in Barcelona, bei dem ja jeder Fahrer einzeln gewertet wurde und quasi der beste Fahrer jedes Teams dann die Teamzeit setzen durfte, konnte, was auch immer. Und die Frage war, wer wird es machen? Wird es Netcompany ihn ausmachen mit der wirklich breiten Zeitfahrmannschaft? Wird es UAE Emirates um Tadej Pogacar machen oder Lidl Trek oder Red Bull Bora Hansgrohe? Genau, es war am Ende Visma Lease Bike, mit denen vielleicht im Vorfeld keiner so richtig gerechnet hat. Ben, vielleicht erstmal zum Einstieg, wie hat dir jetzt, wo wir ja im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie dieses System sich auf den Kampf um die Gesamtwertung auswirken wird, dieses neue Reglement, wie hat es dir gefallen, auch die unterschiedlichen Herangehensweisen zu beobachten der Teams in diesem Mannschaftszeitfahren?
Ja, ich glaube, das hat es tatsächlich sehr, sehr belebt und tatsächlich sehr sehenswert gemacht, weil es natürlich für die Teams, wo es eine klare Nummer 1 gibt, relativ offensichtlich war, was man ja auch irgendwie ahnen konnte, wer dann da am Ende irgendwie hochgeht. Aber gerade eben so die Teams mit der Doppelspitze sind dann natürlich vor einer schwierigen Aufgabe. Bringt man beide zusammen hoch, auch wenn einer der bessere Zeitfahrer ist. Ich fand, das hat sehr spannend gemacht, aber auch insgesamt war es ganz spannend zu sehen, dass ja zum Beispiel Visma auch eine ganz andere Herangehensweise hatte als UAE zum Beispiel. Und ja, so viel Variation hätte ich vorher gar nicht für möglich gehalten.
Ja, und es gab ja noch einen ganz anderen Faktor, dass nämlich nach 5 Kilometern an der ersten Zwischenzeit auch das grüne Trikot vergeben wurde und ein Team sich das tatsächlich vorgenommen hatte, darauf zu fahren. Das ist am Ende nicht so ganz aufgegangen, aber Picnic PostNL hat sich darauf ganz komplett ausgerichtet, hier die Bestzeit an der ersten Zwischenzeit zu setzen, um dann auf der zweiten Etappe das grüne Trikot tragen zu dürfen, waren scheinbar auch die einzigen, die wirklich gut ins Regelwerk geblickt haben und diese Möglichkeit ins Auge gefasst haben. Niklas Merkel hatte mir tatsächlich nach unserem Interview noch gesagt, dass genau das der Plan wäre, damit dann eben ein Team wie Picnic PostNL, was mit dem Sieg nichts zu tun haben wird, trotzdem was hat, worauf man sich irgendwie einschießen kann, mit einem Ziel in dieses Zeitfahren geht und vielleicht auch mit einem guten Gefühl rausgeht. Am Ende sah es nach ein bisschen mehr Chaos aus, als geplant war. Es hat, wie gesagt, nicht ganz fürs grüne Trikot gereicht. Mir hat das imponiert. Findest du es auch cool, wenn dann so Teams sich so kleine Etappenziele quasi setzen und sich dann da aber auch voll drauf committen?
Ja, definitiv. Und ich finde es eben auch schön, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben, ja, gerade an so einem ersten Tag muss ja irgendwie ein Wertungstrikot vergeben werden und dass es da dann selbst in einem Zeitfahren irgendwie die Option dann gibt, für eben auch die kleineren Teams zu brillieren. Das Gleiche ja auch mit der Bergwertung am Schluss, dass da auch offensichtlich einige versucht hatten, schafft man es hier, die schnellste Zeit hoch aufzustellen. Fand ich insgesamt, hat dem Ganzen so ein bisschen Pep noch gegeben.
Genau, also die erste Bestzeit, die setzte Tom Pidcock, derjenige, auf die man so ein bisschen ein Auge haben musste vor diesem Mannschaftszeitfahren. Wir haben dann schon gesehen, dass Kjern Uijtebroeks in Problemen war. Movistar da wirklich komplett am Limit gewesen, in der Koordinierung ihren Kapitän da wieder reinzuholen. Später stellte sich dann heraus, dass er mit Fieber in die Tour de France gestartet war. Jayco beißt sich die Zähne an der Zeit aus von Romain Grégoire von Groupama FDJ, die zwischenzeitlich dann auch die Bestzeit gesetzt hatten. Und dann war es Mathieu van der Poel, den wir beide ja so ein bisschen als Dark Horse auserkoren hatten mit Blick auf die zweite Etappe. Auch ein sehr, sehr gutes Zeitfahren von Alpecin. Aber dann kamen die großen Teams, unter anderem Ineos Netcompany, die so ein bisschen einen schlechteren Tag erwischt hatten, was das Glück anging. Denn Kevin Vauclin, der fiel als erster zurück und er hatte sich vorher noch dafür ausgesprochen, dass wirklich niemand auf ihn warten solle, wenn denn was passiert, und genau das bewahrheitete sich dann. Und so waren es dann Filippo Ganna und Tobias Voss, die zusammen über diesen ersten Anstieg stiefelten. Dann ging Ganna auf die Reise und setzte eine ordentliche Bestzeit mit 31 Sekunden. Er war vermutlich, Ben, nicht der Mann, der geplant war als letzter Mann. Glaubst du, das hat ihn am Ende vielleicht den Sieg gekostet, oder hattest du das Gefühl, es war so smooth in der Umstellung, dass es am Ende dann gar nicht so den großen Ausschlag gegeben hat?
Ich glaube schon, dass das einen Unterschied gemacht hat. Alleine, dass sie da zwischendrin so durchwürfeln mussten, das wird ja sicherlich auch für Verwirrung gesorgt haben. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie so das Finish ist, das ihm wirklich gelegen hätte. Zumal, wenn er ja gar nicht sich darauf vorbereitet hat, ich bin der, der hier eine gute Zeit hoch aufstellen muss. Von daher beeindruckend, wie er da dann letztendlich trotzdem hochgeflogen ist. Aber ich glaube, unter Optimalbedingungen wäre da für ihn mehr drin gewesen.
Ja, dann haben wir den Blick gerichtet auf Red Bull Bora Hansgrohe und wir haben gesehen, hier war von Beginn an die Strategie, dass Remco sich nicht schonen kann, wie wir das zum Beispiel dann bei Wismar gesehen haben. Jonas Vingegaard ja wirklich nur mit dem letzten Push zur Linie ansonsten komplett rausgehalten aus dem Wind, während Remco Evenepoel von Beginn an mitgekreiselt ist und sich Florian Lipowitz mehr so ein bisschen schonen konnte. Das war auf jeden Fall ein erster Fingerzeig, und wir haben auch was ganz Spannendes gesehen, kleine Randnotiz, dass ein Fahrer als Marker fungiert hat im Red Bull Bora Hansgrohe Team. Mattia Cattaneo hatte nämlich einen gelben Helm auf. Zum einen natürlich Branding für eine neue Sorte des Energiegetränkeherstellers, der das Team sponsert. Zum anderen einfach ein Marker, um zu sehen, wo man sich gerade aufhält in dem Team. Das fand ich eine ganz nette Randnotiz. Am Ende wird es für Red Bull Bora Hansgrohe der 5. Platz. Remco Evenepoel und Florian Lipowitz auch nicht zusammen ins Ziel gekommen. Man hat schon früh gesehen, dass Lipowitz ganz schön am Limit war. Am Ende 16 Sekunden zwischen den beiden. Wie bewertest du das? Ist das noch im Rahmen der Möglichkeiten oder zu wenig, weil man auch weiß, dass Remco das ja eigentlich gerne gewonnen hätte?
Ja, ich glaube, gerade Remco wird sich da sehr geärgert haben. Jetzt weiß ich nicht, ob da bei Florian Lipowitz mehr drin gewesen wäre an einem besseren Tag. Ich unterstelle jetzt einfach mal, sie haben natürlich auch ein gewisses unterschiedliches Profil. Von daher hat es mich nicht überrascht, dass das Red Bull sagt, okay, wir haben hier den ultimativen Zeitfahrer, dann soll der hier versuchen, die Bestzeit zu holen. Vielleicht hat er auch ein bisschen zu lange gewartet, ob Lipowitz noch mitkommt. Ich sag mal, so im hohen Gebirge sehe ich Lipowitz dann wieder stärker als Remco, zumindest jetzt zuletzt. Deswegen habe ich jetzt im ersten Moment dann gedacht, 16 Sekunden, die holt er sich wieder rein am Ende.
Ja, absolut. Also das war nachvollziehbar, würde ich auch sagen. Ich glaube, ja, es ist natürlich ärgerlich, weil Red Bull schon sehr auf dieses gelbe Trikot geschielt hat und es ist dann eben schwierig, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Ich habe auch die Kritik gehört, ja, es war ja früh klar, dass die gelbe Zeit jetzt nicht mehr zu knacken sein wird. Hätte er vielleicht sogar auf Lipowitz warten sollen, da bin ich gar nicht der Meinung. Ich glaube, das ist schon okay, dass da dann jeder versucht, seine Möglichkeiten zu maximieren, aber über die Dynamik bei Bora werden wir sicherlich noch sprechen in dieser Folge. Am Ende, wie gesagt, Platz 5 für Red Bull Bora Hansgrohe. Und ich glaube tatsächlich, es spielt auch ein bisschen eine Rolle, ob du deinen Kapitän dann so ein bisschen schonen kannst, ein bisschen verstecken kannst im Feld oder wie Remco, er einfach die ganze Zeit auf Zug sein muss, sein Team mittragen muss, weil es in der Breite dann nicht das allerperfekteste Mannschaftszeitfahrteam war. Und von daher, ja, ich glaube, wenn man alles mit einbezieht, eine faire Platzierung. Knapp hinter ihnen landete Paul Sexas, also kleiner Gewinn für Remco, dass er hier vor dem französischen Supertalent ins Ziel kam. Und dann ging es so ein bisschen um den Kampf um den Tagessieg, und da kristallisierte sich dann tatsächlich raus, dass Wismar Liesebike hier wirklich eine perfekte Strategie gefunden hatte. Die sind mit 4 Mann in diese vorletzte Welle gegangen und konnten dann tatsächlich so einen richtigen Leadout mit Davide Piganzoli für Jonas Vingegaard fahren und konnte da die Bestzeit setzen, und es war dann eben nur noch UAE Emirates draußen. Warst du beeindruckt davon, wie Wismar Liesebike dieses Zeitfahren wieder quasi auf dem Reißbrett geplant zu haben schien, oder ist es genau das, was Wismar ja eigentlich immer so stark gemacht hat?
Genau, ich glaube, so ein bisschen sind sie ja so die Zahlen-Nerds, die sich mit genau sowas irgendwie auseinandersetzen. Ich meine, gesehen zu haben von Viktor Campenaerts, dass sie für das Mannschaftszeitfahren ungefähr so viel Vorbereitung reingesteckt haben, wie er damals, als er den Stundenrekord aufgestellt hat. Also schon unfassbar, was da an Mühe irgendwie reingeflossen sein muss. Klar, ne, das, was sie nach außen kundtun, ist natürlich auch immer so ein bisschen Marketing auch, aber nichtsdestotrotz unfassbar beeindruckend, wie sie das gemacht haben, dass Vingegaard sich da bis zum Schluss wirklich schonen konnte, dass sie mit so vielen Leuten in diesen Anstieg reingehen. Also das war eine richtig dominante Performance.
Absolut. Und das Team war auch genau so aufgestellt, dass du quasi für jede Phase des Zeitfahrens dann die richtige Person hattest, die sich aufopfern konnte. Und Vingegaard, wie gesagt, konnte, ich glaube, das war tatsächlich auch einer der Schlüsse, dass du Vingegaard, der ja jetzt nicht der absolut beste Zeitfahrer auf so einem flachen Parcours ist, wirklich die ganze Zeit einfach verstecken konntest, überhaupt nicht darauf angewiesen warst, dass er hier was zeigt. Und dann wirklich dann, wenn es den Hügel hochging, konnte Vingegaard zeigen, was er kann. Und das war wirklich richtig stark. Ja, und dann fehlte nur noch UAE, die auch eigentlich ganz gut durchgekommen sind, aber nicht ganz so gut wie Visma und auch tatsächlich nicht ganz so gut wie Netcompany Ineos. Am Ende ist es Tadej Pogacar, der auch von Isaac Del Toro auf die Reise geschickt wird, um die Zeit zu unterbieten. Das gelingt nicht ganz. Ihnen fehlen am Ende so 12 Sekunden auf die Siegzeit. Also erster Punktsieg für Team Visma. War das für dich zu diesem Zeitpunkt eine Riesensensation und du hast gedacht, ja, wir kriegen jetzt die Tour, auf die wir uns gefreut haben, mit einem starken Vingegaard, mit einem Visma, was wirklich akribisch hier versucht, jeden Meter dieser Tour de France irgendwie zu ihren Gunsten zu nutzen? Oder warst du so, dass du dachtest, ja, 12 Sekunden, aber es sind 19 Kilometer gefahren?
Ja, ich glaube, so eine leichte Euphorie hat sich da schon breit gemacht, so vorsichtig optimistisch. Es war ja auch, dass wir im Vorfeld viel über das Verletzungspech im Team gesprochen hatten und dass sie dann eben trotzdem eine so dominante und perfekt organisierte Nummer da aufgestellt haben. Fand ich, erstmal hat das sehr fürs Team gesprochen, dass sie da eben offensichtlich irgendwie über ihre Schwächen hinausgewachsen sind, über all die Hindernisse, die ihnen in den Weg gelegt waren. Aber ja, am Ende, es waren 19 Kilometer, ne? Wie die Tour ausgeht, konnte man daran jetzt sicherlich noch nicht ablesen.
Ja, ich fand, es war einfach eine schöne Geschichte. Jonas Vingegaard ja tatsächlich noch gar nicht so oft oder jetzt länger schon nicht mehr im gelben Trikot unterwegs gewesen. Auch er gewinnt nicht so häufig wie zum Beispiel sein Kontrahent Tadej Pogacar. Von daher, ich fand es irgendwie versöhnlich, dass wir mit so einer Geschichte reinstarten konnten, mit einer kleinen Überraschung, die am Ende aber bei einem genaueren Blick, ich glaube, das haben wir hier ganz gut rausgearbeitet, durchaus absolut Sinn macht, dass das genau so gekommen ist. Und am Ende, ja, Vingegaard, also 12 Sekunden vor Pogacar, Ayuso verlor 16 Sekunden, Remco 19, Del Toro 26, Lipovic 35, Sixas 39, Tiberi 46, Lenny Martinez 50, Tom Pidcock 57, ja, und es geht runter bis Kian Uijtebrugs, der am Ende 1:53 verloren hatte. Vingegaard, also im gelben Trikot, Pogi war sogar der schnellste auf der Rampe, also es wurde gar nicht da entschieden, sondern schon vorher, aber ich glaube, Vingegaard konnte den Vorsprung, den man dann eben im Flachen gemacht hatte, einfach sehr gut konservieren an der letzten Rampe. Und Egan Bernal im grünen Trikot, das hat mit uns bestimmt auch gar nichts gemacht, oder Ben?
Nee, das hat mich völlig, völlig kalt gelassen. Nein, war auf jeden Fall ein verrücktes Bild. Hat mich sehr happy gemacht, ihn da irgendwie ja auch auf dem Podium abfeiern zu sehen. Und doch, das war ein sehr schöner erster Tag, kann man, glaube ich, abschließend sagen dazu.
Dann kommen wir zu einem sehr ereignisreichen zweiten Tag, der irgendwie alles wieder im Universum so ein bisschen gerade gerückt hat. Ich glaube, das ist so die Zwischenüberschrift, die wir nennen können. Wobei es gar nicht so richtig danach aussah. Wir haben viele Defekte gesehen im Laufe der Etappe, gerade als man dann im Rundkurs rund um Barcelona über diesen Anstieg Richtung Olympiastadion war, hatte ich das Gefühl, dass doch sehr häufig Fahrer am Rand standen. Und einer, der so sehr am Rand stand, dass er von zwei Teamfahrzeugen übersehen wurde, war Isaac Del Toro. Das war eine absurde Szene, denn er stand da am Straßenrand, dann fuhr erst sein erstes Auto vorbei, er funkte, es fuhr auch das zweite vorbei, das kam dann zum Stehen. Was später Social Media offengelegt hat, ist aber, dass dieses zweite Fahrzeug nicht dafür verantwortlich war, dass er weiterfahren konnte, sondern tatsächlich Ineos und Visma Lisebike, die da scheinbar unterstützt haben. Ist das in deinen Augen Fair Play, der diesen Sport irgendwie dann doch wieder ausmacht? Oder gerade wenn wir darüber sprechen, dass vielleicht ein gewisser Mexikaner diese Etappe am Ende gewonnen hat, vielleicht sogar ein bisschen naiv, dass man dann da weiterhilft. Bist du da eher Team, ist doch cool, dass sie da alle Rivalität beiseite liegen, oder eher Team, man muss jeden Vorteil nutzen?
Also grundsätzlich finde ich das immer sehr schön im Radsport, wenn man eben so diese Fairplay-Momente hat. Aber ja, ich glaube gerade so bei den großen Top-Teams und wenn man irgendwie sagt, Wismar und UAE wollen hier beide das gelbe Trikot holen am Ende und so dominant wie UAE immer ist, wenn sie es nicht schaffen, mit zwei Teamfahrzeugen irgendwie ihren Edelhelfer zu finden, dann kann man gerade als Wismar sagen, dann hat die Konkurrenz halt irgendwie Pech gehabt, dann muss er halt gucken, wo er bleibt. Aber das ist natürlich jetzt auch rückblickend mit dem Wissen, wie es dann in den letzten Tagen weitergegangen ist. Ansonsten hätte man da vielleicht durchaus mehr Sympathie gehabt für, ist ja schon auch eigentlich irgendwie niedlich.
Ja, es ist halt sehr bezeichnend, dass es vor allem dann eben mit Wismar ein der direkte Konkurrent ist. Deshalb kam mir so ein bisschen der Gedanke. Wir gehen weiter in die Etappe und sehen dann vor allem auf dem Rundkurs UAE die Kontrolle übernehmen. Der Toro ist irgendwann auch zurück. Der hat da eine ziemlich halsbrecherische Aufholjagd hingelegt durch die Autos und die Begleitfahrzeuge auf den doch recht engen Straßen. Wir sehen, dass Red Bull Boransgrohe nicht es hinkriegt, beide Helfer perfekt zu positionieren. Ich hatte das Gefühl, gerade an dem Punchy Anstiegen, hat Lipowitz ordentlich zu kämpfen gehabt. Das ist ja überhaupt nicht seine Art des Efforts. Auf der anderen Seite Remco die ganze Zeit irgendwie in der Nähe von Poggi. Der wusste schon genau, welches Hinterrad er haben möchte für diesen letzten Effort. Und dann sehen wir vor allem, dass es ein recht passives Finale ist. Erst am letzten Anstieg versucht erst Haaland Johannessen was und dann Richard Carapaz und als letztes Matthias Schellmose. Und über die Kuppe des vorletzten Anstiegs hinweg, da ist es eben Schellmose, der in die Abfahrt attackiert und Del Toro ist der erste Verfolger im Feld und man sieht richtig, dass er aus der Abfahrt heraus so einen richtigen Geschwindigkeitsüberschuss hat, an Schellmose vorbeischießt und so eine kleine Lücke hat, die Poggi auch so ein bisschen kontrolliert aufgehen lässt, sage ich mal, und dann mal kurz rüberblickt zu Jonas Vingegaard und sagt, ja, wenn du den einholen möchtest, viel Spaß. Und man sieht, Vingegaard kann nicht. Also dem gehen die Beine so ein bisschen auf an dieser letzten Rampe in Richtung Ziel. Der Toro sprintet einfach weiter in Richtung Linie. Tadej Pogacar spielt förmlich mit Jonas Vingegaard, sprintet wirklich nur so schnell, wie er muss, damit er nicht noch vorbeirutscht. An Isaac Del Toro von hinten kommt dann noch Remco, der in der Abfahrt so eine kleine Lücke hat aufgehen lassen, um genau eben diesen Geschwindigkeitsüberschuss eigentlich auszunutzen. Gelingt ihm nicht, er wird am Ende Dritter. Aber es wird der Doppelsieg für Isaac Del Toro und Tadej Pogacar. Del Toro freut sich natürlich riesig. Zweite Tour-Etappe, gleich mal der erste Etappensieg. Der erste Mexikaner, der da mal diese Rolle spielen darf. Was machen wir aus dieser Etappe? Ich habe dir danach geschrieben, jetzt spielen die schon mit ihrem Essen. Das war wirklich brutal dominant von UAE und in der Art und Weise, wie Poggi da Del Toro diesen Sieg geschenkt hat, auch fast schon demütigend, oder?
Ja, das war tatsächlich irgendwie relativ bizarr. Andererseits, man gönnt es Del Toro natürlich, gerade nachdem er eben so ein Comeback hinlegen musste, um überhaupt wieder ins Rennen eingreifen zu können. Das ist schon sehr beeindruckend. Insgesamt, gerade auf diesen ersten Etappen, hat Del Toro einen unfassbar starken Eindruck auf mich gemacht. Also der für mich schon so ein bisschen die Überraschung der Tour bis hierhin. Also dass der gut ist, dass der eine starke Saison fährt, das wussten wir. Aber ja, stellenweise wirkte der hier schon mindestens so stark wie Tadej Pogacar, würde ich sagen.
Ja, vor allem auf diesen mittelschweren Etappen, ne? Also im Hochgebirge, da sieht man dann doch noch einen Leistungsunterschied, aber genau das, das haben sie wirklich perfekt gespielt. Wie gesagt, Poggi zweiter, dritter, Remco vierter, Vingegaard, der nur knapp einem Zeitverlust entkommt, also der musste da wirklich ordentlich reintreten bis zur Ziellinie, damit er hier nicht sogar noch ein paar Sekunden frisst in diesem Finale. Dahinter geht die Lücke auf, unter anderem Florian Lipowitz verliert 10 Sekunden, Uijtebrugs weitere 37, Piganzoli verabschiedete sich hier schon aus der Gesamtwertung mit 1:10 Rückstand. Und Antonio Tiberi, der verlor hier fast 6 Minuten, war damit also auch raus aus dem Kampf. Lass uns noch kurz über Bora hier sprechen. Man hat hier schon ganz klar gesehen, Doppelspitze heißt nicht, wir versuchen die Stärken des jeweils anderen zu maximieren, sondern jeder fährt für sich und wir gucken mal, was draus wird. Hat dich das überrascht oder ist das genau das, was von Bora und der Doppelspitze so ein bisschen zu erwarten war?
Also zu dem Zeitpunkt fand ich das nach wie vor einfach noch ja smart gemacht und gut koordiniert, sag ich mal, dass man eben sagt, wir haben hier zwei Fahrer, die irgendwie gleichberechtigte Leader sind und dem einen liegt halt das Terrain mehr, dem anderen liegt vielleicht das Terrain mehr und dann soll jeder seine Stärken irgendwie ausspielen, dass man eben ja auf jedem Terrain irgendwie mit den ganz Großen mithalten kann. mittlerweile ist so ein bisschen die Frage, wie sehr war das abgesprochen, wie sehr hat sich das einfach ergeben, was war überhaupt abgesprochen von vornherein, aber ja, ich fand jetzt gerade auf dieser ersten richtigen Etappe das gar nicht verkehrt, dass sie da ja nach Stärken fahren.
Und damit sollte es dann nach Frankreich gehen. Auf der dritten Etappe raus aus Spanien, rein nach Frankreich. Das erste Mal auch die Waldbrände und die Hitzewelle, die wir in Frankreich gerade erleben, eine Rolle gespielt. Denn durch man wollte kein Sicherheitspersonal opfern, um die Strecke zu beschützen und hat deshalb das Publikum gebeten, in den letzten, ich glaube, es waren knapp 40 Kilometern, nicht an die Strecke zu kommen. Wieder extrem heiß gewesen wir sehen, dass die Hitze hier durchaus Tribut zollt. Wir haben früh im Rennen einen doch ordentlichen Sturz erlebt, bei dem einige größere Namen betroffen waren. Vacek, Amiral, Arensmann unter anderem am Boden. Und wir können schon mal vorwegnehmen, Arnaud de Lee, der hatte wieder die Scheißerei, hat leider wieder Probleme gehabt mit Magenbeschwerden. Es ist eigentlich gar nicht lustig, weil er mir wirklich furchtbar leid tut. Ich glaube, der Mann braucht mal ein Jahr Pause vom Radsport, um richtig gesund zu werden, weil da schlummert so viel Potenzial, glaube ich, in Arnaud de Lee. Der könnte so ein cooler Fahrer sein, aber er musste das Rennen hier aufgeben, wäre wahrscheinlich auch aus dem Zeitlimit gefallen, wenn er das nicht getan hätte. Wurde hier schon früh abgehangen und dann kommt eine größere Gruppe auch wieder zurück, die durch diesen Sturz aufgehalten worden war, und unter anderem Lenny Martinez war da dabei. Wir sehen dann, dass irgendwann eine größere Gruppe sich absetzen kann, aber die zerlegt sich auch recht schnell, als sie dann merkt, ja, heute werden wir hier wahrscheinlich nicht um den Sieg fahren können. Pedersen hat sich vorne noch Punkte fürs Punktetrikot geholt und zunächst fährt Wismar, hält die Lücke klein und dann sagt UAE, danke, wir übernehmen ab hier. Und ab dahin war klar, okay, dieses Finale, wo es wieder berghoch geht, wo es wieder so ein Punchy-Sprint, das ist so eine kleine Bergankunft, aber nicht so wirklich schwer, die wird wahrscheinlich gefahren werden für Tadej Pogacar, und so ist es dann auch. Es gibt eine recht große Gruppe, aus der sogar Züge aufgebaut werden, die dann am Ende um den Etappensieg sprinten soll. Hier fand ich, hat das Red Bull Hans Grohe richtig stark gemacht. Jai Hindley hat im Finale da einfach mal beide, Remco und Lipowitz, auf den Gepäckträger genommen und gesagt, so, wir können auch einfach mit euch beiden sprinten. Vielleicht funktioniert das dann besser. Anderthalb oder knapp einen Kilometer von dem Ziel ist es dann Isaac Del Toro, der mit Poggi am Rad einfach mal nach vorne fährt und sagt, alles klar, jetzt geht's ab. Es gibt kleine Risse im Feld. 200 vor Ziel geht Poggi dann erst raus, keiner kann mit, und er gewinnt hier die Etappe. Also zweiter UAE-Sieg am dritten Tag. Jonas Vingegaard wird zweiter, Richard Carapaz dritter, Paul Sexas vierter, also der zeigt, dass er hier durchaus angekommen ist bei der Tour de France. Johannessen fünfter, sechster Van Eetveld, siebter Lipowitz, achter Remco. Kleiner Sieg für Lipowitz hier im Team internen Duell bei so einem Bergaufsprint. Da sieht man, was das Positioning ausmacht. Und wie gesagt, Arnaud de Lee die Etappe nicht zu Ende gefahren. Ich glaube, hier brauchen wir nicht viel analysieren. Das war einfach dann andersrum, hat man gesehen, was diese Trägerrakete Isaac Del Toro für Tadej Pogacar für einen riesen Trumpf nochmal ist, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, was viel mehr irgendwie eine Analyse vielleicht bedarf, ist, warum Wismar auf dieser Etappe die Lücke so klein gehalten hat, was da irgendwie die Überlegung und der Plan war. Letztendlich hat man sich damit ja völlig in den eigenen Fuß geschossen, ist so meine tumbe Analyse jetzt auf den ersten Blick.
Ja, es ist ja öfter so, dass wir uns so ein bisschen fragen, mit welchem Motiv jetzt gefahren wird, weil Jonas Vingegaard wird diese Etappe nicht gewinnen. Die Ausreißergruppe, die Abstände, gab schon Abstände, also man hätte es wahrscheinlich erst im Finale so kontrollieren können, dass der Etappensieg weg ist, aber man das gelbe Trikot behält. Ich habe jetzt gerade nicht genau die Abstände im Kopf. Ansonsten hätte ich aber auch an deren Stelle lieber das Trikot an den Ausreißer als direkt an Poggi abgegeben. Und den nächsten Etappensieg, die konnten ja vor Stärke kaum noch laufen, UAE, nach diesen drei Tagen. Also hat man sich da fürs Mannschaftszeitfahren auf jeden Fall ordentlich revanchiert bei Wismar, würde ich sagen, und gleich gezeigt, schön für euch gewesen, aber jetzt übernehmen wir hier mal, genau. Also Poggi ins gelbe Trikot gefahren. Ich bin da auch der Meinung, wieder interessant, dass Wismar da von Beginn an gefahren ist. Remco dritter zu dem Zeitpunkt in der Gesamtwertung, der Toro vierter, und Lipowitz hatte sich auf Rang 7 verbessert nach der Etappe. Und dann sehen wir eine erste Ausreißer-Etappe, wieder die Hitze ein Riesenthema, um die 40 Grad zum Teil im Rennverlauf. Und wir sehen hier ein richtiges Ausreißer-Battle, das am Ende geprägt wird von Lidl-Trek, die hier alles geben, um hier Mats Pedersen einen Etappensieg zuzuschustern. Denn als reiner Sprinter, da wird es eher schwierig für Mats Pedersen. Aber aus der Gruppe, da kann man sagen, hat er gute Chancen. Und es sah zwischendurch auch so aus, als ob die Konkurrenten hier irgendwie es schaffen könnten, das Team unter Druck zu setzen. Aber Lidl macht hier schnell klar, wenn hier einer von uns gewinnt, dann ist es Mats Pedersen, obwohl vielleicht Matthias Wacek sogar der Stärkere war, denn der hat eine ganz starke Performance gezeigt. Irgendwann war er unterwegs mit Jan Tracknik von Red Bull Bora-Hansgrohe, ist da aber einfach nicht mitgefahren. Die beiden werden dann natürlich eingeholt und wir sehen aber, dass im Verlauf dann Lidl-Trek das wirklich mit Simmons und Wacek extrem gut kontrollieren kann in der großen Ausreißergruppe, die jetzt hier zwei Ziele hat, denn der Vorsprung, der wird jetzt so groß, dass tatsächlich auch das gelbe Trikot von UAE mal abgegeben wird. Zwei Kandidaten gibt es da, einmal Sean Quinn von EF und Thorsten Train von UNOX und wir können so viel schon mal vorwegnehmen, Thorsten Train von UNOX darf am Ende ins gelbe Trikot schlüpfen, aber vorne sieht man dann, dass es sogar tatsächlich so ein bisschen passiv gefahren wird, das Finale. Weil aber auch Lidl-Trek wirklich mit Simmons und Wacek so ein hohes Tempo fährt, auch weil weiter hinten Michael Matthews noch in einer Verfolgergruppe lauert und den will man natürlich in einem Sprint nicht dabei haben. Ja, und es kommt, wie es kommen muss. Lidl-Trek mit einem wirklich starken Leadout auch für Mats Pedersen. Vauclin versucht die da noch so ein bisschen zu überraschen, passiert aber nicht. Pedersen fährt einen brutal langen Sprint und gewinnt die Etappe vor seinem Teamkollegen Quinn Simmons und Raul Garcia Piana von Movistar, wie gesagt, Thorsten Train in Gelb. Ja, das war konsequent durchgezogen von Lidl-Trek Band, oder? Also da hat man mal gesehen, was auch so eine Überzahlsituation in der Ausreißergruppe bewirken kann.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die hatten sich da ein ganz klares Ziel gesetzt und ich glaube nicht nur das Ziel gesetzt, wir wollen die Etappe holen, sondern auch, wir wollen die Etappe mit Mats Pedersen holen. Also der ja durchaus an den Anstiegen so ein bisschen zu kämpfen hatte. Du hast es angesprochen, Wacek wäre da sicherlich der Stärkere gewesen und dann haben sie aber trotzdem gewartet, kommt er nochmal ran und haben dann konsequent auf ihn gewartet und ihn dann da ins Ziel gefahren. Also dominante Performance, die Mission bei Lidl scheint klar zu sein, dass man neben Juan Ayuso auf jeden Fall noch das grüne Trikot als ganz klares Ziel hat für Mats Pedersen und da auch ganz klar weiß, wo der so im Gefälle der Sprinter steht und wie man diese Taktik angehen kann. Fand ich auf jeden Fall super, super stark gemacht von denen.
Absolut, eine richtige Masterclass habe ich es auch genannt. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Aber die Geschichte ist natürlich die von Thorsten Train. Wer ihn nicht kennt, der hat 2023 bei einer Dopingprobe den Befund bekommen, dass er an Krebs erkrankt war. Musste nicht operiert werden, soweit ich das mitbekommen habe. Musste keine Chemo machen. Ich glaube, er konnte operiert werden. Und durch diese Dopingprobe kam überhaupt dieser Krebsbefund zustande, weil da Tumormarker entdeckt wurden und ihm da quasi vielleicht so ein bisschen die sportliche Karriere gerettet haben. Hat sich dann lange zurückgekämpft, ist jetzt eben bei UNOX gelandet, denn letztes Jahr, da hatte er bei der Vuelta schon mal Ähnliches vollbracht, wie jetzt bei der Tour, eben auch aus einer Ausreißergruppe ins gelbe Trikot gefahren und gesagt, ja, das mache ich jetzt einfach nochmal, damals ins rote Trikot, Entschuldigung, bei der Vuelta und wurde am Ende sogar noch Zehnter in der Gesamtwertung oder Neunter, glaube ich sogar. Von daher eine richtig schöne Geschichte. Warst du überrascht, dass die Lücke am Ende so groß war? Über 8 Minuten für Train auf Pogi, also ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass Pogi nicht die Tour gewinnt. Ich fand es aber zumindest einen bemerkenswert großen Vorsprung, auch wenn es sich hinterher als unproblematisch erwiesen hat. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, 8 Minuten ist erstmal sportlich.
Ja, also definitiv. Das war im ersten Moment auf jeden Fall beeindruckend. Und zumal ja UAE anfangs noch sehr, sehr stark kontrolliert hat und geguckt hat, dass die Lücke nicht zu sehr aufgeht. Von daher war es dann krass zu sehen, wie sehr diese Lücke dann irgendwann aufgegangen ist. Da würde mich auch interessieren, was da die Kalkulation war, an welchem Zeitpunkt dann aus dem Teamwagen die Ansage kam, kommt, macht jetzt eh keinen Unterschied. Wir lassen das jetzt hier völlig aufreißen, aber ja, auf jeden Fall erstmal hat's mich schon sehr berührt, sehr gefreut für Thorsten Train, der, ja, du hast es angesprochen, eine unfassbare Geschichte hat und ich glaube insgesamt einfach auch ein sympathischer Charakter ist, so von allem, was man von ihm so mitbekommt.
Ja, das Gefühl habe ich auch und für Uno X freut es mich auch. Ich finde, die beleben in den letzten Jahren die Tour wahnsinnig, haben ja da schon den Etappensieg mit Abrahamsen gehabt, sind auch ein Team, was in der Vergangenheit immer mal wieder dann so in Ausreißergruppen ganz alleine dafür gesorgt hat, dass wenigstens irgendwas passiert und wir nicht komplett einschlafen vor dem Fernseher. Also ich habe da durchaus Sympathien und jetzt so ein gelbes Trikot, nachdem man ja letztes Jahr auch in den Top Ten war mit Tobias Halland, Johannessen, einfach eine coole Geschichte und freut mich auch, wenn Ausreißer dann belohnt werden. Wir gehen zur fünften Etappe nach Po, zum ersten Sprint dieser Tour de France. Es war einer deiner Lieblingsfahrer, Baptiste Westroffer, der für Lotto eben diesen Alleinunterhalter spielte und alleine vor dem Feld unterwegs war, um das Tempo so ein bisschen hochzuhalten. Am Ende lief es aber auf einen Sprint hinaus. Also er konnte hier nicht als alleiniger Ausreißer durchziehen. Und es wurde 14,3 Kilometer vor dem Ziel seine Flucht dann auch beendet. 5,6 Kilometer vor dem Ziel gibt es dann in so einer Rechtskurve einen heftigeren Sturz. Michael Matthews betroffen, auch der Mann, der zu dem Zeitpunkt noch ums Bergtrikot fahren wollte. Alex Molinar, Jonas Vingegaard hat wohl auch einmal ausklicken müssen und einen Radwechsel vollziehen müssen, war also auch dahinter, hat am Ende aber die gleiche Zeit bekommen. Uno X, die sind da gut durchgekommen, die waren sehr präsent im Leadout, auch Cofidis gut positioniert, aber 1,6 Kilometer vor dem Ziel war es dann der Astana-Zug von Max Kanter, der generell hier einen wahnsinnig starken Eindruck hinterlassen hat, also sowohl Max Kanter als auch sein Leadout-Zug, vor allem an den Zwischensprints, und ist dann so im Finale der einzig wirklich organisierte Zug, kommt nach vorne. Er eröffnet dann auch den Sprint, aber Olaf Koy, der war ein Ticken schneller und hat eine Explosivität an den Tag gelegt, die wahnsinnig beeindruckend war, denn er hat irgendwie mit den ersten drei Pedaltritten schon so 6 Meter oder so auf Max Kanter rausgeholt. Ein wirklich beeindruckender Sprint, den Olaf Koy dann auch zu seinem ersten Tour de France Etappensieg abschließen darf. Max Kanter wird starker Zweiter. Tim Merlier, der kein Leadout mehr hatte, weil alle seine Helfer in diesen Sturz verwickelt waren, so sah es zumindest aus, wird am Ende noch Dritter, dann gibt es eine kleine Lücke für die GC-Favoriten, aber es sind alle in einer Gruppe, von daher keine wirklich großen Themen, aber man kann sagen, für Olaf Koy hat sich der Teamwechsel schon auf Tag 5 gelohnt, oder?
Ja, definitiv. Und wir hatten es ja beide nicht erwartet eigentlich. Und jetzt ist das Team ja auch primär nicht auf ihn ausgerichtet. Ne? Also auf einen Zug wie Max Kanter kann er nicht hoffen. Das heißt, er ist da schon mit einem Anfahrer mehr oder weniger und ansonsten relativ darauf gestellt, dass er einfach das richtige Hinterrad finden muss. Und kann man sagen, hat er sehr gut gemacht. Er scheint auch in Topform zu sein und hat sich da erstmal richtig, richtig dominant belohnt. Auch für Decathlon hat sich die Sache gelohnt, kann man, glaube ich, sagen.
Auf jeden Fall nimmt natürlich auch so ein bisschen Druck von Sexas, ne? Weil man hat jetzt den Etappensieg, alles, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall ein Stück weit ein Erfolg. Und ich glaube aber auch, die Situation war perfekt. Das Feld war wirklich sehr, sehr klein, die Gruppe, die dann noch gesprintet ist. Ich glaube, gerade dann hast du als Einzelkämpfer dann nochmal so bessere Chancen. Das hat man dann auch in den zwei weiteren Sprints noch gesehen, fand ich, die wir noch besprechen werden. Das ist da dann schon ein bisschen schwerer für Olaf Koy war, sich die Position zu erkämpfen. Und Max Kanter, der wird hier schon sehr zufrieden sein mit diesem Sprint, denn ein zweiter Platz im ersten Tour de France Sprint, ich glaube auch der wird sich nicht beschweren, auch wenn er gesagt hat, er hätte natürlich gerne gewonnen, verständlich und auch gut, dass er diesen Anspruch hat und nicht einfach sagt, ja ich war jetzt Zweiter, geil, jetzt kann ich nach Hause fahren, wirklich schön zu sehen und eben auch, was Astana da für ihn auf die Beine gestellt hat an Leadout, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen und gehen jetzt aber erstmal zur ersten Bergetappe, wo wir auch nochmal einiges zu besprechen haben, denn es ist doch einiges passiert. Wir sehen den Col de Tourmalet erstmals bei dieser Tour de France, der meist überfahrene Berg insgesamt bei der Tour de France und auch dieses Mal ist er nicht das Ziel, sondern bietet quasi so eine Option zu attackieren, bevor es dann in eine lange Abfahrt ging und dann noch so ein Drag-Anstieg von 18,7 Kilometer bei knapp 4% ins Ziel. Präsident Macron hat sich hier mal die Blöße gegeben, ist rausgefahren zur Strecke und hat am Ende noch einen sehr unangenehm langen Handshake mit Tadej Pogacar gemacht.
Aber ja nicht nur mit ihm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mit Paul Sexas gab es die gleiche Szene, dass er die Hand einfach nicht losgelassen hat. Ich glaube, das ist einfach so seine Art, Hände zu schütteln.
Das hat er wahrscheinlich im Donald Trump Seminar für Handschläge gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich niemals die Ehre haben werde, Emmanuel Macron die Hand schütteln zu müssen.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Und auch interessant, dass sie ihm auch die Hand gegeben haben, was ja eigentlich, also bei Jonas Vingegaard hat man gesehen, er ist jetzt schon früh in der Tour nur noch mit Maske zu den Interviews angetreten, versucht wirklich, er weiß, dass er eigentlich immer krank wird bei Grand Tours und versucht sich da zu schützen. Und normalerweise ist es ja dann auch üblich, dass man so Fistbumps nur gibt. Aber wenn der Präsident da ist, dann scheint man da jegliche Etikette zu verlieren. Hoffen wir mal, dass weder Pogacar noch Sexas jetzt sich da irgendein Virus eingefangen haben von Macron durch einen längeren Handschlag. Ja, für die Spannung bei Pogacar vielleicht gar nicht so schlecht. Genau, aber lass uns über die Etappe sprechen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es viel los war von Beginn an. Es ging wirklich zur Sache von Anfang an und dann gab es den ersten Anstieg so nach 50 Kilometern und auf einmal Chaos, denn vorne Uno X einfach mal angezogen, es war nur so ein Viertkategorie-Anstieg, also eigentlich nichts Gefährliches, hat sich auch Remco Evenepoel gedacht und ist einfach mal austreten gewesen, um es mal freundlich auszudrücken. Und auf einmal Schnitt, wo ist Remco? Ja, mit vier Helfern von Red Bull Bohrans-Grohe hinter dem Feld. Wie bewerten wir das? Also Ralf Denk, ich habe immer versucht, jetzt in diesen Inside Bora-Hansgrohe Podcast mal so ein bisschen reinzuhören, um seine Gedanken zu bekommen. Er meinte, ja, der musste halt. War halt doof, aber wahnsinnig wild schon, dass er da so einen taktisch unklugen Moment wählt, oder?
Ja, für mich war es so ein bisschen exemplarisch Remco. So gefühlt hat man häufig schon den Moment gehabt, jetzt nicht zwingend, dass er gerade irgendwie pinkeln war, sondern häufig, dass er einfach irgendwo am Ende der Gruppe rumhängt, die Landschaft anzugucken oder so, während vorne dann vorhersehbar eine Attacke geht. Dass ich dachte, so sympathisch ich ihn finde, so gerne ich ihn in Rennen sehe, häufig hat man schon irgendwie Momente gehabt, wo man sich gefragt hat, und was hast du jetzt eigentlich gerade Wichtiges zu tun gehabt? Wirklich überrascht hat es mich nicht an der Stelle.
Ja, es konnte auch repariert werden, aber das hat natürlich auch den Helfernkörner gekostet. Das war zumindest ein Moment, auf den der vermeidbar gewesen wäre. Lass es uns so formulieren. Wir sehen weiter Attacken vorne im Feld, aber so richtig kommt niemand weg. Ben O'Connor, der hat irgendwann mal alleine eine Minute, aber es einigen sich dann eigentlich auch alle darauf, okay, wir machen jetzt hier einen normalen GC-Tag draus. O'Connor wird eingeholt. Es gibt dann noch am Col d'Aspin ein kleines Battle um die Bergpunkte zwischen Valentin Paré-Peintre, der wirklich ein bisschen sehr früh losgestiefelt ist und dem dann auch die Beine so ein bisschen eingehen, Lenny Martinez, der holte ihn noch ein und holte sich die Punkte, und Sean Quinn und Matthias Wacek, die sind schon mit Rückstand über den Aspin gegangen, also da war schon klar, dass die, das weiße Trikot in dem Fall war bei Wacek, und Quinn war ja noch Zweiter in der Gesamtwertung, 30 Sekunden hinter Thorsten Trehl, dass die wohl nichts mit dem Trikot zu tun haben werden, war da schon klar. Und dann ging es in den Col du Tourmalet, UAE kontrolliert weiter ordentlich das Rennen, Wellens hat fertig, 50 Kilometer vor dem Ziel Großschartner übernimmt. Auch Jorgensen ist da schon weg, da werden wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, über die Taktik von Wismar bei diesem Rennen. Denn jetzt bröselt es so richtig, Großschartner fährt Pidcock raus, dann übernimmt McNulty, auch Thorsten Trein und Ricitello sind schon rausgefallen, und dann fallen nach und nach weitere Helfer der Favoriten raus, Piganzoli weg, Prudhomme weg, Kuss ist der einzige Helfer, den Vingegaard noch hat, und dann übernimmt 44 Kilometer vor dem Ziel Yates, aber auch nur einen kurzen Turn, reicht aber, um Tobias Halland-Johannessen in Probleme zu bringen, und dann übernimmt 5 Kilometer vor der Kuppe Isaac Del Toro die Triggerrakete, wie ich sie gerne nenne, denn der hat eine Beschleunigung, die, glaube ich, Pogi bei einem Helfer selten bisher hatte. Man hat dann auch im Zielinterview gesehen, dass Pogi ihn da so ein bisschen versucht hat, nochmal zu bremsen und zu sagen, Junge, du hast ganz schön beschleunigt, denn die Beschleunigung reicht, um Jonas Vingegaard abzuhängen. Also es kann keiner mit, es sind dann die beiden zusammen vorne, Del Toro und Pogi, und es sieht so ein bisschen aus wie bei der, ich glaube, war bei der WM, wo beide zusammen dann vorne waren und ein bisschen das unter sich ausmachten, aber Pogi, der hat gesagt, nee, ich habe hier noch was vor, und geht 42,7 Kilometer von dem Ziel so Solo. Vingegaard sammelt erst Del Toro ein. Lipowitz, der dieselt sich da auch noch ran. Sexas hat einen leichten Abstand. Und dann gibt es eine weitere Verfolgergruppe um Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Matthias Schelmose und Lenny Martinez. Vorne läuft die Gruppe so ein bisschen zusammen. Also Sexas, Lipowitz, Del Toro, Vingegaard hat Pogi noch im Blick und dahinter eben diese Vierergruppe. Lass uns mal kurz über diese Situation sprechen. Remco fährt dann hinten in dieser Gruppe, natürlich mit dem Wissen, dass vorne sein Teamkollege ist. Wie hast du das interpretiert? Hat er da in dieser Szene dafür gesorgt, dass er, weil sie kommen, so viel können wir vorwegnehmen, nach dem Tourmalet auch wieder ran, die Gruppe um Remco an die Gruppe um Lipowitz, hat er damit die Situation von Lipowitz maßgeblich verschlechtert, weil man hätte Ayuso aus dem Rennen um Platz 3 so ein bisschen rausnehmen können? Oder ist es erstmal nachvollziehbar, weil wir haben ja hier Remco, der auch für seine eigenen Interessen fährt?
Ja, ich glaube, also zunächst mal, dass es da so auseinandergeht, war im Prinzip das, was ich ja erwartet hatte, dass das so an den wirklich krassen Anstiegen ist dann Lipowitz einfach der Stärkere, gerade wenn es dann diese Attacken gibt. Ja, und grundsätzlich für Bora natürlich, wenn sie dann hinterher in der Lage sind, ihre Lieder wieder zusammenzuführen, erstmal fürs GC vielleicht gar nicht schlecht. Andererseits, genau, du sprichst es an mit Ayuso, da hätte man vielleicht vom Teamwagen aus genauer gucken müssen, genauere Anweisungen geben müssen. Aber letztendlich, klar, mit der größeren Gruppe hätten sie vielleicht ja auch zu Vingegaard aufschließen können. Hätte ja die Hoffnung sein können.
Ja, ich fand die Situation eigentlich noch verständlich. Also zwei Bora-Fahrer erstmal besser als ein Bora-Fahrer. Aber mir hat so ein bisschen das Follow-up auch gefehlt. Was ist dann der Plan? Weil sie sind ja dann so ein bisschen als Gruppe zusammen Richtung Ziel gefahren. Lidl hat sich nicht ganz committed. Auch da hätte Remco vielleicht zumindest cleverer sein können und sagen können, okay, ihr seid hier zu zweit, schickt mal bitte einen von euch mit durch. Aber Remco ist ja stur von vorne gefahren, hat er vielleicht auch mehr als notwendig Kräfte verschenkt, hat nicht so richtig taktiert, sondern war da wirklich so nur auf sich fokussiert. Da hätte vielleicht wirklich eher auch ein bisschen spekulieren können, weil die Abfahrt vom Tourmalet, die ist wahnsinnig lang. Wahrscheinlich wären sie auch rangekommen, wenn er ein bisschen mehr taktiert hätte, weil Lidl Trek will ja auch auf die Gruppe ums Podium wieder aufschließen. Ja, vorne ist es Pogi, der wie gesagt wegzieht, aber Vingegaard kann recht lange den Abstand so auf 10 Sekunden halten, aber nach oben hin geht er dann auf und vor allem in der Abfahrt macht Pogi dann nochmal 30 Sekunden, glaube ich, fast gut auf Jonas Vingegaard. Verständlich, ich glaube, der ist einfach nach seinen Stürzen in der Vergangenheit doch einfach ein bisschen konservativer in der Abfahrt und er wiegt einfach noch ein bisschen weniger als Tadej Pogacar, also ich glaube, da müssen wir jetzt keinen Fass aufmachen und dann gibt's eben diesen langen, doch recht gleichmäßigen, aber doch leicht ansteigenden Anstieg in Richtung Ziel und da geht die Lücke dann richtig auf und die Gruppe dahinter, in der ja jetzt auch Remco wieder mit drin ist, man kann sich zwischendurch die Hoffnungen machen, dass sie Jonas Vingegaard einholen. Wenn das klappt, wäre es natürlich ein Big-Brain-Move gewesen, dass sie die Gruppe nochmal haben größer werden lassen und am Ende sogar im Kampf um Platz 2 noch drin sind. Es gelingt aber nicht, weil Lidl irgendwie sich nicht richtig committet. Die haben sich fest vorgenommen, Platz 3 ist eben das, was wir jetzt hier erreichen wollen und da sind wir jetzt gut im Rennen. Und dann gibt es so ein bisschen Drama ums gelbe Trikot, denn in der Abfahrt vom Tourmalet, da hängt sich Thorsten Train am Hinterrad seines Teamkollegen, glaube ich, so ein bisschen auf. Es sah so ein bisschen nach Auffahrunfall in einer der Serpentinen aus. Stürzt da heftig auf den Kopf, wird dann lange untersucht auch. Also da kann man auf jeden Fall sagen, er wurde untersucht, bevor man ihn wieder aufs Rad gesetzt hat. Wir haben danach jetzt auch kurz darüber diskutiert. Uno X hat wohl jetzt auch so einen Sturz-Impact-Sensor im Helm, dort auch zum Einsatz kam, sage ich mal. Am Ende fährt Train weiter, aber es war schon zu dem Zeitpunkt klar, um Gelb geht's hier auf jeden Fall nicht mehr. Im Ziel stellt sich dann heraus, Gehirnerschütterung und gebrochene Rippen. Bei Thorsten Train, ich glaube, wir müssen das Thema jetzt nicht weiter ausführen. Wer unseren Podcast hört, der weiß, wir haben da so ein bisschen Fragen und wir sind da auch an einem Interview mal dran, dass wir das Thema vor allem Gehirnerschütterungen mal so ein bisschen noch aufarbeiten, denn auch Alex Molinar, der war ja auf der Sprintetappe gestürzt und hatte dann erzählt, er konnte sich an den Sturz gar nicht mehr erinnern. Also das ist hier durchaus wieder ein Thema, wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und am Ende können wir es jetzt darauf runterbrechen, dass Pogi gewinnt, Vingegaard Zweiter wird und dann gibt es einen Sprint in der Gruppe der Verfolger. Und Remco hätte hier gerne ein Leadout gehabt von Florian Lipowitz. Das hat er zumindest danach wütend im Interview moniert, dass er ihm ja wohl hätte ein Leadout geben können, weil dann hätte hätte man die 4 Bonussekunden noch holen können. Ist das eine verständliche Forderung oder hätte Florian Lipowitz sich dann durch diesen Leadout vielleicht in die Gefahr gebracht, noch mehr Zeit zu verlieren?
Ja, insgesamt wirft ja diese Situation Fragen auf. Ich glaube, schon ab dem Tourmalet war Remco so ein bisschen im Tunnel. So die Lücke zu Lipowitz ist aufgegangen, dann hat er das zugefahren, dann auch diese gesamte Aktion, dass er dann in der Gruppe fast durchgehend vorne der ist, der das Tempo macht, ist für mich auch schon wieder so eine Sache, ne? Dass er da manchmal einfach in so einen Tunnel reinkommt und dann mit der Brechstange versucht, irgendwie alle abzuschütteln und irgendwie sein Ziel zu erreichen. Ich glaube, die Emotionen waren da sehr hoch und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum Lipowitz dann am Ende im Prinzip gar nicht mehr durchgegangen ist nach vorne und dann halt trotzdem nicht gesprintet ist oder eben angefahren ist. Also ich glaube, da wäre durchaus was drin gewesen. Andererseits, war es insgesamt einfach, glaube ich, schlecht koordiniert von Red Bull, wie man in dieser Gruppe fährt. Wir haben es angesprochen, dass Lidl so überhaupt nicht in die Pflicht genommen wurde. Dass man da einfach an vielen Stellen in der Kommunikation schlichtweg einfach versagt hat, kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, viel hätte Lipowitz sich nicht geschadet, wenn er da für Remco irgendwie angefahren ist. Die Frage ist, hätte es das gebraucht, wenn man irgendwie schlauer gefahren wäre?
Ja, das ist das eine. Also zum allerersten Mal, wir hatten bei uns im Team immer so ein bisschen diesen Leitsatz, where's the right place to have that conversation? Und die Antwort darauf ist meistens nicht in der Presse. Von daher erstmal, also dass Remco dieses Interview gibt, bei allen Emotionen und auch wenn wir uns, also wir freuen uns darüber, dass er solche Interviews gibt, weil wir jetzt halt wahnsinnig viel zu diskutieren haben und das war das Thema, weil danach gab es wieder eine Etappe, wo nur Weißtropfer ausgerissen ist. Dass es da viel drüber zu reden gibt, das freut, glaube ich, erstmal alle, die irgendwie mit dem Sport zu tun haben, ist eine gute Geschichte. Das Team wird es nicht freuen. Sie haben es versucht, ein bisschen runterzuspielen am Ende. Für mich steht da aber einfach dieses Thema Doppelspitze nochmal exemplarisch drüber. Denn für mich ist diese Situation wahnsinnig vermeidbar. Viele werden sich jetzt fragen, was bringen denn die 4 Sekunden jetzt für Remco? Wahrscheinlich gar nichts, da habt ihr vollkommen recht. Aber es geht auch darum, dass ihr es hier mit einem großen Ego zu tun habt. Und wenn Lipowitz ihm da den Leadout gibt, dann wird Remco wesentlich happier sein, ihm auch dann mal im Gegenzug irgendwo zu helfen. Wenn es dann vielleicht doch eine klare Hierarchie gibt und er sich unterordnen müsste, passiert das eher, wenn er das Gefühl hat, dass hier beide irgendwie dann doch gleichwertig behandelt sind. Denn was ist eine Doppelspitze? Sollte in meinen Augen, hat die Doppelspitze dann einen Vorteil, wenn die Stärken beider Fahrer maximiert werden. Und die Doppelspitze bei Red Bull Hans Grohe sieht eher so aus, dass jeder hat halt seine Stärken und wir gucken dann mal, was passiert. Es wirkt nicht so, als ob es einen Plan gibt, denn es könnte man ja klar sagen, okay, wir haben die Situation, Remco ist in der Gruppe mit Verfolgern, Lipowitz ist vorne, wie gehen wir mit der Situation um? Dann könnte es einen Plan dafür geben, okay, es sind zwei in einer Gruppe mit anderen Fahrern, wie gehen wir mit der Situation um? Fahren wir beide, fährt Remco dann klar für Lipowitz, weil der Anstieg jetzt, der lag ja vor allem Remco, dieses leicht punchige Finale lag auch mehr Remco, da kann man dann auch vorher diskutieren, okay, wir haben es beide drin, es geht noch um Bonussekunden, wie gehen wir mit der Situation um? Aber ich habe das Gefühl, vieles wird da so ein bisschen dem Zufall einfach überlassen und den Fahrern auf der Strecke und sind auch, glaube ich, beide nicht die Fahrer, die da immer die besten Entscheidungen treffen. Denn auch bei Lipowitz haben wir gesagt, der hat taktisch durchaus seine Schwächen. Das hat man bei der Positionierung hier und da gesehen. Und diese Anstiege, die liegen ihm einfach auch nicht so wahnsinnig. Diese eher punchigen Finals schon gar nicht. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, es fahren jetzt einfach beide auch nur für ihre eigenen Interessen. Remco artikuliert das anders, Remco ist häufiger sauer und deshalb steht es dem so viel Antipathie entgegen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, Lipowitz macht so wahnsinnig viel für seinen Co-Leader. Ist vielleicht auch nicht gefordert, das kann man ihm jetzt nicht zum Vorwurf machen. Es fällt mir einfach nur auf, dass da so ein richtiger Plan nicht erkennbar ist und dass dieser Vorteil, den man ja damit hat, dass der eine der beste Zeitfahrer der Welt ist und punchy ist und noch ein okayer Bergfahrer und der andere der vielleicht drittbeste Bergfahrer im Feld, wenn es gut läuft, dass man das überhaupt nicht zusammenbringt. Und das frustriert mich in erster Linie. Und was dann wirklich hochnotpeinlich ist, ist dieses Video im Movistar-Stil, was sie dann noch im Mannschaftsbus aufgenommen haben, wo dann Remco auch nur gefragt wird, dann lief ja alles nach Plan und er sagt einfach yes. Und man sieht eigentlich in dem Video, ja, sie haben es wahrscheinlich geklärt, also ich glaube denen das auch, dass da jetzt kein böses Blut mehr ist, aber wer auf die Idee gekommen ist, dass das jetzt wirklich noch das retten wird und nicht noch mehr zum Talk of the Town macht, das war wirklich interessant, aber auch da wieder für uns natürlich absolutes Goldband.
Ja, das Video hatte sehr was von wahlweise einer Geiselnahme oder von so zwei Schuljungs, die richtig Mist gebaut hatten und jetzt nachsitzen müssen, bis sie sich wieder vertragen und dann widerwillig dann eben sitzen und sagen, dass sie sich vertragen. Ich hatte das Gefühl, das Video ist wahrscheinlich direkt danach entstanden. Am nächsten Tag wirkten sie vor der Etappe schon deutlich versöhnlicher. Also klar sind das Interviewtöne, klar ist das mit einer Nacht Schlaf dazwischen. Aber insgesamt wirkte bei beiden klar das Ganze auch irgendwo mit dem Presseteam irgendwie abgesprochen, aber schon durchaus, man hat ihnen das abgekauft, dass sie jetzt da nicht super nachtragend sind.
Denke auch, aber ja, wie gesagt, es ist einfach unclever, also UAE gibt da Del Toro früh den Etappensieg, weil sie dann eben auch wissen, ja, der fährt jetzt sowas von für Poggi, der ist natürlich, der hat auch Ansprüche, der will auch aufs Podium fahren, aber er stellt sich jetzt trotzdem hinter das gesamte Teaminteresse und das ist bei UAE ja auch nicht unbedingt immer so und auf der anderen Seite sind es dann halt 4 Sekunden, die vielleicht dafür sorgen, dass Remco sich ein bisschen mehr dem Team verschreibt und das klappt dann einfach nicht so gut, ja. Ich bin sehr gespannt, wir haben jetzt eine Etappe gesehen, wo am Ende nichts passiert ist zwischen den Favoriten, zumindest zwischen den beiden, also wo jetzt keine klare Hackordnung geschaffen wurde. Ja, für die Gesamtwertung, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das war so ein bisschen Nebenthema. Tadej Pogacar gewinnt am Ende mit 2,5 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard. Die Hoffnung, die du am ersten Tag hattest, die ist wahrscheinlich nicht nur gestorben, sondern die hast du schon beerdigt, oder?
Ja, ich habe versucht, mich mit einem Hammer mehrfach auf den Kopf zu schlagen und bin jetzt bei dem Ergebnis angekommen. Es ist schön, so eine Dominanz zu sehen. Es ist beeindruckend zu sehen, wenn jemand so in seiner eigenen Klasse unterwegs ist, dass das Ergebnis an Tag 6 schon für alle quasi schwarz auf weiß dasteht.
Ja, wunderbar, genau. Also er liegt jetzt 2:42 vor Jonas Vingegaard mit 3:27 kommt dann Isaac Del Toro immerhin und ich glaube, da können wir uns wirklich drauf freuen, der Kampf um den dritten Platz und vielleicht sogar der Kampf um den zweiten Platz, je nachdem wie Jonas Vingegaard so durchkommt, der ist wahnsinnig spannend. Aktuell, wir können so viel schon vorwegnehmen, weil es passierte jetzt nicht mehr wahnsinnig viel in der Gesamtwertung in den letzten Tagen, aber da liegen die, sagen wir mal, die Top 7, 8 schon in einem Zeitraum von 1,5 Minuten ungefähr. Also da ist noch eine Menge möglich, auf das wir uns freuen können. Und wir haben mit Schelmose und Ayuso bei Lidl Trek, mit UAE, mit Pogacar und Del Toro und auch mit Remco und Lipowitz eben einige Doppelspitzen, die auch noch für zusätzliches Entertainment sorgen können. Und deshalb ist zumindest dahinter alles spannend. Natürlich so ein bisschen ernüchternd, dass der Kampf ganz vorne wieder entschieden ist. Ich glaube, ihr kennt unsere beide Meinung, die klang jetzt auch so ein bisschen durch, dass man da immer so ein bisschen, wir freuen uns eher über spannende Rennverläufe als über absolute Brillanz auf dem Fahrrad von Tadej Pogacar. Ohne da jetzt was wegnehmen zu wollen, war wieder ein beeindruckender Etappensieg, 42 Kilometer Solo, aber haben wir eben auch alle schon das ein oder andere Mal gesehen. Dann lass uns die beiden Sprints mal so ein bisschen zusammenfassen, die jetzt kamen auf Etappe 7 und 8, denn das Outcome war das gleiche. Beide Etappen gewann Tim Merlier und vor allem der zweite Sprint war das beeindruckendste, was ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals gesehen habe in einem Massensprint. Kurz zur Einordnung, Mathieu van der Poel zieht vorne den Sprint für Jasper Philipsen an. Zu dem Zeitpunkt ist Tim Merlier, ich würde sagen, 50 Meter hinter Jasper Philipsen und fängt auch seinen Sprint an, 400 Meter vor dem Ziel. Van der Poel nimmt dann raus. Man merkt, dass Philipsen so ein bisschen zögert, aber dass er auch gefühlt gar nicht von der Stelle kommt. Und von links kommt Tim Merlier angeschossen, das muss man wirklich so sagen, und vollendet diesen 400-Meter-Sprint mit seinem zweiten Sieg in Folge. Es kam auch noch Girmay und Pavel Bittner, die auch von weiter hinten kamen. Also es schien die bessere Wahl zu sein, hier so ein Loch zu lassen. Aber wie beeindruckt warst du vor allem von dem zweiten Sprint, aber auch der erste, da ist Merlier ja auch gefühlt vom Parkplatz losgesprintet. Also das war ja Wahnsinn, was der da an den beiden Tagen gezeigt hat.
Also gerade mit den Hindernissen, die ihm ja quasi so ein bisschen in den Weg gelegt wurden, dadurch, dass er bei einem Sturz schon einen seiner Anfahrer jetzt verloren hat, muss man sagen, beeindruckend, dass er die scheinbar auch gar nicht braucht, dass er da völlig in der Lage ist, ohne Anfahrer schneller zu sein als Jasper Philipsen mit Anfahrer. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, wo die Geschwindigkeit eingeblendet war, dass zu keinem Zeitpunkt Jasper Philipsen auch nur annähernd an die Geschwindigkeit von Tim Melli rankam. Dass der da über so viele hundert Meter über 70 km/h irgendwie halten kann. Unfassbar dominant, unfassbar beeindruckend. Das ist schon eine Klasse für sich gewesen.
Absolut. Und das unterstreicht so ein bisschen mein Take, dass Tim Melier dann da unterm Strich doch der beste Sprinter der Welt ist, weil diese Art und Weise, wie er wirklich häufig ja nicht mal einfach gut positioniert ist, ne? Also er profitiert gar nicht davon, dass er von vorne seinen Sprint eröffnet hat. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, dass Melier aus guter Position gesprintet ist, sondern der ist wirklich meilenweit zurück. Häufig fehlt dann auch das Team. Also ich glaube, die verpflichten einfach auch bald keine Anfahrer mehr bei Quickstep, weil wofür? Der Mann sprintet auch einfach aus Mappen los und gewinnt dann noch den Sprint. Also wahnsinnig beeindruckend, was er da gezeigt hat. Max Kanter im ersten Sprint auf der 7. Etappe nochmal in den 4. Platz geholt. Der 2. lief jetzt nicht ganz so gut. Er hatte das Hinterrad von Philipsen, war dann aber eingebaut, eben weil auf der linken Autobahn dann unter anderem Tim Merlier vorbeigeflogen ist. Kristallisiert sich auch so ein bisschen heraus, dass Binyam Gemay auf jeden Fall zu den vielleicht der zweitbeste Sprinter hier im Rennen sein könnte, wurde Dritter auf der 7. Etappe und Zweiter auf der 8. Olaf Koy hat sich nochmal einen 3. Platz geholt, ja, für Jasper Philipsen 5. und 4. geworden in den beiden Sprints. Läuft es noch nicht ganz, vor allem wenn du einen Leadout von Mathieu van der Poel von der Spitze hast, dann erwartet man fast eigentlich schon einen Sieg. Also bei dem läuft es noch nicht ganz so gut. Ackermann hat noch einen 7. Platz auf der 8. Etappe geholt. Also der arbeitet sich auch langsam nach vorne. Generell aus deutscher Sicht läuft es bislang solide in den Sprints, würde ich sagen. Aber der alles überstrahlende Name ist Tim Merlier mit 2 Etappensiegen jetzt und dann eben Olaf Koy mit dem einen. Und im Kampf um Grün, da wird's wohl nur auf Mats Pedersen herauslaufen, auch wenn ja diese Punktewertung im Ziel eigentlich dazu hätte führen können, dass jemand wie Tim Merlier da eingreifen wird. Aber ich glaube, es kristallisiert sich schon so ein bisschen heraus, dass Pedersen oder dann doch vielleicht ein gewisser Herr Pogacar die besten Chancen auf Grün haben. Dann lass uns noch über die letzte Etappe, die von gestern sprechen. Vor dem Ruhetag, kurzer Disclaimer, ich habe es nebenbei laufen gehabt, aber ich habe gestern meinen Geburtstag nachgefeiert. Dementsprechend habe ich vielleicht nicht jedes Detail auf dem Zettel. Bent wird mir da so gut er kann aushelfen. Die Etappe wurde auf jeden Fall wegen der Hitze verkürzt um 30 Kilometer. Man hat quasi statt einem Bogen eine gerade Strecke zwischen zwei Punkten genommen und damit die Etappe verkürzt. Das hatte die Auswirkung, dass der Zwischensprint jetzt schon nach 15 Kilometern abgenommen wurde und das hat man gesehen, denn Lede Trek gleich von Beginn an hier im Kontrollmodus unterwegs gewesen und am Ende auch Pedersen da abgeliefert. Vor Binyam Gemay hat er sich dann den Zwischensprint geholt und dann dauert es noch lange, bis die Gruppe des Tages steht, 60 Kilometer ungefähr, und es ist eine starke Gruppe um Haaland, Johannessen, Van der Poel, Pidcock, Simmons, G. West, Van Eetveld, Baudin und noch ein paar weitere Namen. UAE hält die Gruppe wieder, die Lücke wieder recht klein, wo sich so ein bisschen die Frage stellte im Nachhinein, was genau der Plan war, denn dass Tadej Pogacar viel kann, ist auch klar, aber dass er einen Sprint gegen Mats Pedersen und Michael Matthews in einem doch recht kurzen Rennen gewinnt, auch eher unwahrscheinlich. Es stellte sich jetzt, oder es klingt etwas so in der Nachberichterstattung, dass es wohl um die Teamwertung ging, weil Lidl Trek 2 Fahrer vorne dabei hatte. Kannst du das nachvollziehen oder ist UAE einfach, also ich würde sagen, bei einem anderen Team würde man jetzt mehr Fragen haben, aber UAE kann es auch einfach machen, oder?
Ja, wie vorhin angesprochen, ich laufe regelmäßig gegen Wände und finde eine solche Dominanz wirklich beeindruckend. Hat das Rennen für mich so ein bisschen gedämpft gestern, weil ich es schon drauf hinauslaufen gesehen habe, dass dann am Ende nochmal ein Anstieg der 4. Kategorie und so eine kleine unkategorisierte Rampe kommen. Wo ich dann schon gesehen habe, dass dann Tadej Pogacar wieder Tadej Pogacar Sachen versucht. So ist es ja zum Glück dann nicht gekommen, aber eben ja, diese Nummer über die Teamwertung, Ja, es leuchtet mir ein, das als Erklärung zu hören. Das heißt aber nicht, dass ich es gut finde.
Vor allem haben sie es nicht selber kommuniziert, sondern selber habe ich gelesen, gab es ganz viele verschiedene Aussagen, warum man es denn jetzt gemacht hat. Und das habe ich jetzt eher so von Tom Pidcock und Michael Matthews gehört, dass das wohl das war, was ihnen gegenüber kommuniziert wurde. Lide Trek liegt aktuell mit 27 Minuten 8 an diesem Ruhetag jetzt vorne in der Teamwertung. Wir sind alle gespannt, wie es ausgeht, wer es am Ende holen wird. Denn die Teamwertung, wissen wir alle, da fiebert man richtig mit. Irgendwann steigt Ineos noch in die Nachführarbeit rein. Die wollen nämlich Tobias Haaland Johannessen unter anderem nicht so weit wegkommen lassen, denn es geht da um den 11. Platz in der Gesamtwertung. Den haben sie erfolgreich verteidigt. Bernal jetzt sogar 10. nach dieser Etappe. Finde ich immer etwas kurios, aber ja, you do you, sage ich da, liebes Ineos, dass man da damit eingestiegen ist. Zumindest war auch das die offizielle Kommunikation. Hinten raus hätte man die Frage stellen können, gab es vielleicht nicht noch ein anderes Ziel, aber da sprechen wir gleich drüber. Und dann gibt es diese kategorisierte Bergwertung der 4. Kategorie, den Mont Bézu, und an dem ist es der Mathieu van der Poel, der hier für die Vorentscheidung sorgen will. Absolut thermonukleare Attacke von Van der Poel, der da die Gruppe auch nochmal richtig klein macht. Nur Alex Bodor und Tom Pidcock und Tobias Haaland Johannessen können da mit. Dann hat Tom Pidcock in der Abfahrt, in der Aufholjagd, Probleme mit seiner SRAM-Schaltung. Fixt das aber selber mit einem gezielten Hackentritt. Bitte nicht nachmachen. Aber das war beeindruckend. Jagt dann wieder ran und dann ist es eben diese Vierergruppe, die ins Finale geht. Und wir müssen da so ein bisschen drüber sprechen, denn wir haben folgende Situation. Die Lücke zwischen Ausreißergruppe und Feld ist durch UAE und Ineos recht klein. In der Ausreißergruppe waren bis zu diesem Anstieg zwei Lidl-Trek-Fahrer, die ja ums grüne Trikot und Etappensiege für Pedersen fahren wollen. Sie haben die Fahrer aber erst zurückgeholt, als die schon abgehangen waren aus der Spitzengruppe, um dann nachzufahren, um vielleicht doch auf Pedersen zu gehen. Jetzt hatte ja Lide Trek auf Etappe 4 entschieden, wir fahren hier nur und wirklich nur für Mats Pedersen. Jetzt entscheidet man sich hier so wahnsinnig spät erst dafür, dass man vielleicht doch wieder für Mats Pedersen fahren sollte, weil wer soll ihn schlagen aus dieser Gruppe? Auch das können wir gleich noch besprechen, wer es hätte tun können. Aber es wären mehr Punkte möglich gewesen, denn so viel können wir vorwegnehmen. Die vier Ausreißer, die kommen durch. Hat hier Lide Trek einen zweiten Etappensieg verschenkt?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man hat zu spät gesagt. Ich glaube, Quinn Simmons und Derek G. West waren das. Jetzt ist die Frage, was für einen Unterschied hätte es gemacht, die beiden 5 Minuten eher zurückzuholen? Hätte man zum Beispiel auch schaffen können, dass Ineos da nochmal mehr investiert und mehr mit reingeht? Denn die beiden, die waren auch fix und alle, als sie dann zurückgekommen sind. Da weiß ich jetzt nicht, was für einen Unterschied das gemacht hätte. Hätte man sie ein paar Minuten eher zurückgeholt.
Ich hätte sie vielleicht einfach schon viel früher zurückgeholt, als man gesehen hat, dass die Lücke nicht richtig aufgeht und dass das wahrscheinlich ein Szenario ist, in dem keiner der beiden gewinnt, dass ich dann schon früher im Etappenverlauf gesagt hätte, okay, wir switchen jetzt um, ihr fahrt vorne gar nicht erst mit durch, sondern ihr kommt jetzt zurück und helft dabei, die Lücke noch kleiner zu machen. Aber das hat man hier nicht entschieden. Hat mich so ein bisschen gewundert, weil eben der Plan so klar war auf Etappe 4. Das Szenario vielleicht auch ein bisschen einfacher in dem Fall, aber ja, den Sprint, den hätte Pedersen vielleicht sogar am Ende gewonnen, wenn es noch um den Sieg gegangen wäre, sage ich mal. Wir sehen auf jeden Fall vorne, dass die vier gut zusammenarbeiten und es auf einen Sprint hinausläuft. Wir müssen auch noch darüber sprechen, dass Red Bull Bohrans-Groh sehr engagiert war in dem an dem Tag in die Ausreißergruppe zu gehen und am Ende Remco Evenepoel und Florian Lipowitz da alleine gelassen hat im Feld, auch wenn man weiß, wie gut die beiden harmonieren, eher eine riskante Entscheidung, da wirklich alle Kapazitäten aufzurauchen, oder?
Ja, definitiv. Zumal ja GC das ganz klar erklärte Ziel ist der Mannschaft. Klar ist irgendwie schön, wenn man auch noch Etappensiege feiern kann. Und klar würde uns das auch freuen beim ein oder anderen Red Bull-Fahrer. Aber ja, definitiv. Wenn man irgendwie gesagt hat, wir haben hier die Doppelspitze, wir wollen hier ein Podium holen bei der Tour, dann lässt man seine beiden Leader nicht einfach da völlig alleine.
Ja, also spannend. Es wurde auch gesagt, vielleicht war das der eine schlechte Tag, den jetzt das Team hatte und dann ist man ja mit dem blauen Auge davongekommen. Vorne gewinnt Mathieu van der Poel seinen erst dritte Tour de France-Etappe. Es kam ja auch irgendwie wenig vor, aber es scheint so zu stimmen. Beeindruckender Sprint von ihm. Tobias Haaland, Johannessen hat da nochmal alles auf die Straße gepackt, kann ihn aber nicht schlagen im Sprint. Pidcock dritter, Baudin vierter und dann war es eben Filippo Ganna im Feld, der vor Mats Pedersen den Sprint gewinnt. Ja, da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob Ineos jetzt vielleicht mit dem Wissen sich ein bisschen ärgert, nicht noch mehr investiert zu haben, darin die Gruppe zurückzuholen. Was ist denn so dein Fazit der ersten 9 Tage? Wir können ja nochmal kurz die harten Fakten. Also Poggi 2 Minuten 42 vor Vingegaard, dann Del Toro, Remco, Ayuso, Seixas, Lipovic, Martinez, Schelmose und Bernal. Haaland, Johannessen ist 11. aktuell und dann kommt Sean Quinn und Tom Pidcock ist 13. Im Punktetrikot, da ist Mats Pedersen vorne, 268 Punkte vor Binyam Gemay mit 223 und Tim Merlier mit 213 Punkten. Max Kanter ist da noch guter 5. mit 172. Das Bergtrikot hält aktuell Tadej Pogacar vor Jonas Vingegaard und Lenny Martinez und Alex Boudin. Da ist auch noch nicht viel passiert. 28 Punkte erst. Da geht's dann eher in Richtung letzter Woche drum. Und im weißen Trikot Del Toro vor Ayuso, Seixas, Martinez und Piganzoli. Und in der Teamwertung, die müssen wir scheinbar ja jetzt auch mit nennen. Lidl Trek vor UAE, Wismar Red Bull und Decathlon. Also kurzes Fazit von dir.
Ja, es waren durchaus unterhaltsame Etappen dabei. Es waren auch wieder schöne und spannende Geschichten dabei. Aber insgesamt, ja, nachdem es mit einem großen Knall losging, würde ich fast sagen, ein Großteil der Spannung und Euphorie ist nach einer guten Woche tatsächlich schon wieder raus. Sprintetappen sind die neuen spannenden Etappen, die man am Wochenende gut laufen lassen kann, weil da zumindest nicht von Anfang an klar ist, wer am Ende gewinnt mit 2 Minuten Vorsprung. Bei Bergetappen, da kann man zwischendrin getrost mal 2 Stunden verpassen und kriegt am Ende das Finale trotzdem noch mit.
Ja, am Ende freuen wir uns trotzdem, wie gesagt, über andere Dinge jetzt einfach. Es ist durchaus um Platz 2 noch recht spannend. Da könnte noch einiges passieren im Punkte und vor allem dann im Bergtrikot. Ich glaube, das wird uns auch noch Unterhaltung bringen. Was mich noch so ratlos zurückgelassen hat, ist noch eine Sache, die ich bei Etappe 6 so ein bisschen vergessen habe zu besprechen. Denn auch hier war es ja so, dass Wismar am Anfang sehr aktiv versucht hat, einen Helfer für Vingegaard in die Ausreißergruppe zu bekommen. Am Ende ging keine Ausreißergruppe. Jonas hatte auch keinen Helfer mehr. Ist das auch sowas, wo man sagen kann, dass UAE sowas einfach auch cleverer macht? Klar haben sie die Mannschaftsstärke dafür, aber dass sie halt nicht in die Bredouille kommen, sich so in den Nachteil zu bringen und dass Jonas dann ohne Helfer über den Tourmalet fahren muss, ist ja in keinem Fall eine gute Situation.
Ja, ich glaube, das ist definitiv etwas, wo man rückblickend sagen muss, das ist desaströs gelaufen. Klar, irgendwie auch für das Team schwer vorherzusehen, dass es da keine wirkliche Gruppe geben würde, die zustande kommt.
Aber vielleicht schickst du dann nicht alle vor, weil Jorgensen hat viele Körner liegen lassen, Campenaerts fuhr eine Weile solo, obwohl er nicht weggelassen wurde und so. Also vielleicht muss man dann wie bei Bora auch irgendwann aus dem Auto mal sagen, so Freunde, Plan A hat nicht funktioniert, jetzt machen wir Plan B und der sieht so, so, so und so aus.
Ja, das unterschreibe ich definitiv. Also ja, man muss irgendwie haushalten, man muss gucken, was für Ressourcen man hat. Und ja, wenn man dann sieht, okay, es geht keine Gruppe, dann muss man nicht auf Teufel komm raus versuchen, eine Gruppe zu etablieren.
Dann blicken wir noch ganz kurz auf die Ergebnisse der letzten Woche. Nur diesmal einen groben Überblick, weil wir in fortgeschrittener Zeit sind. Ich fokussiere mich hier mal vor allem auf die Tour of Austria. Die hat nämlich Gregor Mühlberger gewonnen, der hier am Start stand für das österreichische Nationalteam. Und wo man auch fragen könnte, ob der vielleicht einen Tourstartplatz bei Decathlon verdient gehabt hätte, weil der hat hier gespielt mit der Konkurrenz in Österreich. Gewinnt am Ende mit 1,5 Minuten Vorsprung vor Kevin Vermaake, Bauke Molle mal dritter, Carlos Rodriguez vierter, Paul Dabbel fünfter. Das war ein wirklich sehenswertes Rennen. Also wenn ihr wollt, ich glaube auf YouTube gibt es die Replays auch noch. Dann gab es auch noch die Sibio Cycling Tour. Die gewann am Ende, wer sonst Lorenzo Finn, der kommende nächste Bergfahrer mit Ansprüchen bei Red Bull Bora Hansgrohe, wo man sich natürlich keineswegs die Frage stellen wird, wie das funktioniert. Ansonsten hat noch Lyra Gillespie ein Tagesrennen gewonnen. Linda Riedmann hat die 4. Etappe der Portugal-Rundfahrt gewonnen, wurde auch noch 7., glaube ich, in der Gesamtwertung. Und es gab noch ein paar News. Chris Froome hat seine Karriere offiziell beendet. Ihr habt euch gefragt, was hat er nicht schon längst? Nee, jetzt ist es offiziell. Dann gab es noch schöne Botschaften von Elise Chubby, die ist nämlich schwanger. Also wenn ihr die jetzt in Zukunft nicht in den Rennen seht, dann wisst ihr, da wird sich die Familie erweitern. Da wünschen wir natürlich alles erdenklich Gute und viel Freude hoffentlich mit dem Familienglück. Dann hat Jai Hindley noch seinen Vertrag bei Red Bull Bora Hansgrohe verlängert. Für mich auf jeden Fall ein guter Move. Ich weiß nicht, ob du da andere Gedanken hast, aber er war ja bei Wismar im Gespräch. Jetzt bleibt er bei Red Bull Bora Hansgrohe und ich habe in dem Video, was ich dazu gemacht habe, gesagt, in einem Team mit vielen Egos ist er, glaube ich, ein sehr, sehr wertvolles Gut, was man da hat.
Ja, definitiv. Vor allem, weil er ja auch einfach einer ist. Er kennt das Team in- und auswendig. Ich glaube, das ist irgendwie auch von Vorteil. Er hat die Erfahrung als GC-Leader, als GC-Gewinner und kommt jetzt aber, glaube ich, auch an so einen Punkt, wo er eben auch dann einfach zu einem sehr wichtigen Helfer dann werden kann. Und für Red Bull absolut smarter Move. Für Wismar natürlich so ein bisschen schade. Da hätten sie, glaube ich, einen guten Move mitgemacht. Aber man weiß natürlich auch nicht, was da im Hintergrund dann so alles abläuft. Und im Zweifel ist natürlich das Team, das man kennt, besser als ein komplett neues Team.
Ja, ich glaube, für ihn macht das absolut Sinn. Ich habe ihn ja auch ein bisschen kennengelernt und ich glaube, er ist ein sehr familiärer Mensch und wenn er sich da wohlfühlt, dann gibt es, glaube ich, keinen Grund für ihn da aus Grund XYZ zu wechseln. Er hat gerade wieder gezeigt, was er für eine Qualität hat mit dem Podium beim Giro. Von daher, ich glaube, Bora tut gut daran und bitter für Wismar, du hast es gesagt, man wollte da Simon Yates gerne ersetzen und das hat jetzt nicht geklappt. Die Diskussion über einen Tourstart in Deutschland 2029, die vertagen wir mal, denn die Folge ist auch so schon recht lang. Ich hoffe, wir konnten trotz der etwas längeren oder der größeren Etappenanzahl das hier alles ganz gut abdecken. Ich denke aber, seid ihr auf eure Kosten gekommen. Fragenpost gibt es dann auch nächste Woche wieder. Ich war, wie gesagt, hier bei meiner Familie diese Woche, habe meinen Geburtstag verbracht. Deshalb alles hier mal ein bisschen anders und chaotischer, aber ich glaube, das ist uns trotzdem ganz gut gelungen, hier für euch zufriedenstellend die erste Tourwoche zu besprechen. Es geht dann, wie gesagt, morgen weiter. Ihr habt also heute noch den ganzen Tag Zeit, euch auf den Stand zu bringen mit dem, was ihr vielleicht verpasst habt. Und dann wartet in der nächsten Woche wahrscheinlich erstmal die letzten beiden Sprints dieser Tour auf Etappe 11 und 12. Dann könnte es einen kleinen GC-Tag geben mit der Abfahrt in Richtung Ziel auf Etappe 13 über den Col de Croix und den Ballon d'Alsace. Dann geht's in die Vogesen auf Etappe 14. Da gibt es möglicherweise so einen Sprint der Favoriten. Vielleicht gibt es eine Ausreißergruppe, das wird spannend. Und dann vor dem Ruhetag nochmal eine Bergankunft, die wir schon bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes gesehen haben. Also das erwartet euch nächste Woche. Dann erwartet euch am Montag, vermute ich mal, oder Sonntagabend schon. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Die nächste Folge, in der wir dann auf die zweite Woche zurückblicken und dann auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit für die Themen links und rechts haben, weil es dann eben nur sechs Etappen statt neun sind. Da haben wir dann ein bisschen mehr Luft. Das soll es von uns gewesen sein. Hinterlasst uns gerne Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat, wie euch der Podcast allgemein gefällt. Wir erleben langsam, aber regelmäßigen Zulauf da. Das freut uns sehr. Also erzählt auch gern euren Freunden, dass es uns gibt. Gerade jetzt zur Tour vielleicht eine gute Gelegenheit. Und ansonsten überlasse ich die letzten Worte wie immer meinem formidablen Podcast-Partner Ben.
Ich habe überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch nach einer Woche ganz ohne Podcast endlich wieder über Radsport reden zu können. Und freue mich, auch wenn ich da gerade eben vielleicht etwas negativ klang, tatsächlich auf die nächsten zwei Wochen Tour de France. Ich glaube, insgesamt wird das noch sehr, sehr spannend und vor allem sehr unterhaltsam für uns, das Ganze von außen zu betrachten und zu besprechen.
So sieht's aus. Also dann bis Ende nächster Woche, will ihr dann zum Ruhetag wieder eine neue Folge bekommen. Vielleicht gibt's hier im Feed auch noch was heute oder in den nächsten Tagen. Da werden wir euch auf Social Media oder spätestens, wenn die Folge in eurem Podcatcher ist, natürlich drüber informieren. Und das soll's gewesen sein. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.